ARD. Niemals in den vergangenen Monaten schien ein Ende des Gaza-Kriegs so greifbar nah wie nach dieser Abstimmung.
Today we voted for peace.
The Palestinian leadership welcomed this
Wir haben stets für einen sofortigen Waffenstillstand plädiert, um das Töten unserer Bevölkerung zu stoppen.
Sicherheitsminister Ben-Gvir sprach von einem fehlerhaften Friedensplan, der ein Sieg für den Terror und eine Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel sei. Die Zustimmung zu einem solchen Deal sei die absolute Niederlage.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ja, ist es das also, der Anfang vom Ende des Gaza-Kriegs. Zumindest soll der Frieden jetzt so greifbar nah sein wie noch nie seit dem Einmarsch der israelischen Streitkräfte nach dem Angriff der Hamas auf Zivilisten in Israel im Oktober.
Denn jetzt haben sich die USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland auf einen Friedensplan für Gaza verständigt, haben den Plan im UN-Sicherheitsrat beschlossen. Die russische Delegation hat sich enthalten, aber egal, er ist gültig und weder Israel noch die Hamas haben ihn abgelehnt.
Klingt nach nicht so viel, heißt aber schon sehr viel, denn bisher hatten die USA jede Resolution verhindert, die Israel nicht passte. Für den jetzigen Plan hatte sich US-Präsident Joe Biden aber die Einwilligung von Israels Premier Benjamin Netanyahu schon vor der Abstimmung gesichert und die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen hat sogar gesagt, die Kämpfe könnten schon heute aufhören.
Was ist das also jetzt für ein Plan, der den Frieden bringen soll, einen Frieden bringen soll? Wie wahrscheinlich ist es, dass er wirklich aufgeht? Und wie sähe ein Frieden für Israel und Palästina kurzfristig, mittelfristig, langfristig überhaupt aus? Darüber sprechen wir heute an diesem Dienstag, den 11. Juni, bei den News Junkies mit Henrik Schröder.
Und Christoph Schrag. Hallo.
Es ist ja nicht der erste Plan für eine Waffenruhe oder gleich einen Frieden nach dem Angriff im Oktober, also der Hamas auf Israel in dem daraus folgenden Krieg, aber es ist der bisher aussichtsreichste. Also lass uns einmal auf Stand bringen, alle, was steht drin, dass jetzt alle mehr oder weniger zustimmen?
Also die wichtigsten Punkte sind ja auf jeden Fall ein Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln. Und das soll in drei Phasen ablaufen bei diesem Plan. Die erste besteht aus einer sechswöchigen Waffenruhe, aus einem Abzug israelischer Soldaten, zumindest aus den dicht besiedelten Gebieten.
Wobei eigentlich auch die Frage ist, was sind nicht dicht besiedelte Gebiete in Gaza? Ne?
Ja, also, so ist gut. Es im Plan. Und dann soll erstmal ein Teil der Geiseln, die Hamas gefangen hält, freigelassen werden in Phase 1. Gleichzeitig sollen auch palästinensische Häftlinge freikommen. Und außerdem soll in dieser Phase die humanitäre Hilfe deutlich zunehmen in
Okay.
Gaza.
Phase 1 des Plans, Phase 2?
Da sollen alle übrigen Geiseln freigelassen werden. Die Armee soll sich weiter zurückziehen und der Waffenstillstand soll, ja, dauerhaft werden.
Also mit allen Geiseln und dauerhaften Waffenschützern müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ich finde, da gibt es schon noch ein paar Fragen, aber mach erstmal weiter und dann die Finale, die Phase 3.
Ja. Phase 3, da geht es dann um den Wiederaufbau. Das ist also eine Phase, die ja auch erst dann beginnen kann, wenn Phase 1 und 2 abgeschlossen sind. Und ich meine, wir kennen ja die Bilder aus Gaza. Man hat ja den Eindruck, es ist wirklich alles kaputt.
Ja.
Klar, ganz so kann es nicht sein, aber es muss ein riesiges Ausmaß der Zerstörung sein. Also Phase 3 wird erst dann beginnen können, wenn klar ist und es wird lange dauern.
Okay. Also das sind die Eckpunkte dieses Plans. Wie gesagt, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat das verabschiedet. Sprich, die USA sind jetzt an Bord, Russland enthält sich. Was mich persönlich wundert dabei ist, Netanyahu hat ja dazu gesagt, dass seine Kriegsziele trotzdem erfüllt sein müssen. Und davon steht aber überhaupt nichts konkret in dem Plan.
Was meinst du jetzt genau? Also außer Freilassung der Geiseln?
Naja, er hat ja gesagt, es gibt kein, und nicht nur einmal, also es gibt keine Waffenruhe, solange die Hamas nicht militärisch zerstört sei. Und es steht jetzt nichts von irgendeiner geplanten Entwaffnung der Hamas im Plan oder so.
Ja, das stimmt. Und ich meine, wenn man sich die Phasen nochmal genauer anschaut, es soll ja auch schon eine Waffenruhe geben, bevor alle Geiseln frei sind. Also das soll ja erst in Phase 2 passieren, dass alle freigelassen werden. Das heißt, der Plan, der hat schon tatsächlich auch Potenzial zu scheitern. Und trotzdem hat sich aber jetzt keiner direkt ablehnend geäußert. Also auch die Hamas hat signalisiert, dass sie konstruktiv auf alle Vorschläge eingehen wollen.
Aber der Chef vom politischen Arm der Hamas, Ismail Haniyeh, den man auch ab und an mal in Interviews sieht, der sitzt ja in Katar, der hat gesagt, erstens, es gibt keine vollständige Freilassung der Geiseln, bis die israelische Armee nicht aus Gaza vollständig abgezogen ist, wenn wir gleich nochmal drüber reden, über diese Maximalforderungen und was die eigentlich verhindern und so. Und zweitens, dass die Hamas die Macht in Gaza natürlich nicht abgeben wird.
Also das heißt, du fragst dich schon, was der Plan eigentlich wert ist.
Naja, weil alle nicken, aber die eigenen Forderungen nicht wirklich kassieren. Aber wie gesagt, lass uns da später nochmal drüber reden, warum diese Pläne für Israel und Palästina immer erstmal so gut klingen und dann so oft doch nichts draus wird. Weil trotzdem wird dieser Plan oder dieser Moment in den Verhandlungen ja jetzt als so herausragend eingeschätzt. Ne? Das ist ja so. Mhm. Das ist ja auch keine Propaganda, sondern alle sehen jetzt einen Funken Hoffnung irgendwo kommen, dass sich an diesen grausamen Dingen, die da passieren, endlich was ändert. Also was ist da dran, dass das jetzt trotz aller verhärteter Fronten was werden könnte? Ne?
Naja, erstmal sind ja zwei Seiten bedient mit dem Plan. Die Sicherheitsinteressen sowohl von Israel als auch von der palästinensischen Zivilbevölkerung. Und dann haben eben so viele Parteien sich jetzt dafür ausgesprochen. Das heißt, der Druck steigt, ne? Neben dem Sicherheitsrat ja auch die G7-Staaten. Und das Wichtigste, wie gesagt, die USA sind an Bord. Das ist der Meilenstein. Außerdem steht ja die Regierung Netanyahu innenpolitisch unter Druck. Anfang Juni gab es wieder große Demonstrationen, wo die Menschen ihren Premier auffordern, endlich die Geiseln nach Hause zu bringen. Ungefähr 125 Menschen sind das ja noch, die in den Händen der Hamas sind. Also die Leute auf der Straße da wollen, dass es endlich aufhört. Und die Menschen in den Zelten im Süden von Gaza wollen das auch, dass es endlich aufhört.
Ja. Ich meine, Netanyahu, klar, der mächtigste Mann in Israel, aber er entscheidet das ja auch nicht allein. Der hat zwar Druck von der Straße, aber er hat auch den Druck aus seiner eigenen Koalition. Der hat sich ja nach den letzten Wahlen 2022 hart rechtsnationale, rechtsextreme Kräfte teilweise in die Regierung geholt. Finanzminister Smotrich, der Sicherheitsminister Ben-Gvir, die wollen ja die Regierung platzen lassen, wenn Netanyahu diesem Plan zustimmt. Und ARD-Korrespondent in Tel Aviv, das ist Julio Segador, der das beobachtet und der hat die Haltung dieser beiden Politiker mal so für uns zusammengefasst.
Wir werden keinem Waffenstillstand zustimmen, bevor die Hamas vernichtet ist, sagte Smotrich. Der im Friedensplan geforderte Abzug der israelischen Soldaten und die Rückkehr der Gaza-Bewohner in den Norden des Küstenstreifens sei ein erheblicher Rückschlag der bisherigen Kriegserfolge. Sicherheitsminister Ben-Gvir sprach von einem fehlerhaften Friedensplan, der ein Sieg für den Terror und eine Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel sei. Die Zustimmung zu einem solchen Deal sei die absolute Niederlage.
Ja, okay. Also ich meine, wenn es nach den beiden geht, dann ist quasi überhaupt gar kein Friedensplan irgendwie möglich, hat man zumindest den Eindruck bei diesen Forderungen. Also das hat Joe Biden übrigens ja auch adressiert in seiner Ankündigung des Plans. Da hat er die angesprochen, die einen Krieg ohne Ende wollen, sogar in der Koalition in Israel. Und ich meine, vielleicht ist das ja auch der Weg, den es gehen muss, ne? Dass diese Regierung Netanyahu halt dann zerfällt. Also der ehemalige Militärchef Benny Gantz, eigentlich Oppositionsführer, aber eben Teil dieses aktuellen Kriegskabinetts, der ist ja schon ausgetreten.
Ja, habe ich auch noch ein paar Sachen zu aufgeschrieben.
Aber aus dem genau gegenteiligen Grund, weil Netanyahu keinen Plan hat für einen Frieden im Gaza. Ne? Und jetzt gibt es diesen Plan, der von den USA gestützt wird, den Netanyahu offenbar mitverhandelt hat. Und jetzt stehen da die Vermittlerstaaten, Katar, Ägypten, die USA, die G7, der UN-Sicherheitsrat, nennenswerte Teile der israelischen Bevölkerung, die da auf der Straße gehen. Also ich meine...
Ja, alle wollen das, alle. Aber die Frage ist halt, wird das jetzt dadurch wahrscheinlicher, dass dieser Friedensplan angenommen wird? Weil wenn man die Medien dazu liest, was da aus der israelischen Politik berichtet wird, dann scheint das alles davon abzuhängen, wie sich Netanyahu verhält. Und der sendet immer mehrere Botschaften quasi, eine nach innen und eine nach außen. Da spricht er immer häufiger von der Zerstörung der militärischen und politischen Strukturen der Hamas. Und nach innen klingt das dann eher wie das, was die beiden rechten Minister sagen. Die sagen, die Zerstörung der kompletten Hamas. Das, das klingt jetzt wie Petitessen, aber das ist was anderes.
Du meinst, aber jedenfalls scheinen um Netanyahu herum ganz viele zu versuchen, aktuell ihm das irgendwie schmackhaft zu machen, sich gegen diese Hardliner durchzusetzen. Der ehemalige Premier Yair Lapid zum Beispiel, der will ihm eine Mehrheit im Parlament verschaffen, in der Knesset, für einen Geiseldeal. Die Amerikaner, die laden ihn jetzt ein nach Washington, um vor dem Kongress zu sprechen. Noch so eine Streicheleinheit, die er irgendwie innenpolitisch dann ausschlagen könnte. Also, wenn man das alles zusammennimmt, wirkt es so, als hinge alles allein an ihm.
Ich meine, das war jetzt das 11. Mal, dass der UN-Sicherheitsrat über eine Resolution in diesem Konflikt abgestimmt hat, ne? Also seit Oktober. Das 11. Mal. 4 davon wurden angenommen. Warum? Nur 4? Weil die ständigen Mitglieder Russland, China, USA und so weiter bei allen diesen Entscheidungen Veto einlegen können und das in den meisten Fällen eben auch gemacht haben. Jetzt nicht. Und jetzt steht da erstmals ein Plan, der, und jetzt kann man auch sagen, was ist das Völkerrecht heutzutage noch wert, aber es ist immerhin noch etwas wert, ein Plan, der völkerrechtlich bindend ist und der zumindest aus der Ferne betrachtet jetzt auch nicht ganz doof klingt, oder?
Also ja. Ich meine, das geht schon seit Monaten so, dass internationale Vermittler versuchen, da was zu erreichen. Eine dauerhafte Waffenruhe, Feuerpausen, irgendein Szenario für ein Ende des Kriegs, was akzeptabel ist für alle Seiten. Bislang ja, wie gesagt, ohne Erfolg fast. Und es sind ja vor allem die USA, Ägypten und Katar, die da über ihre jeweiligen Kanäle, Kontakte und Verbindungen versuchen, die beiden Kriegsparteien zu einer Waffenruhe zu bringen. Aber wenn alle Parteien, so wie bislang, bei ihren Maximalforderungen bleiben, wir haben es ja gerade gehört, wie willst du da zu einer Verhandlungslösung kommen?
Ich finde ja, dieses Maximalforderung, ne, so funktioniert halt ein diplomatisches Parkett, welcher Art auch immer, so rau das Parkett auch immer sein mag, so funktioniert es nicht. Wenn alle immer bei ihren Maximalforderungen bleiben, kann man nicht verhandeln. Die Hamas hat eine Bedingung für eine Waffenruhe, bisher zumindest den kompletten Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Und das wird natürlich lange nicht passieren. Also Israel hat schon so oft gesagt, dass die komplette Zerschlagung der Hamas ihr Kriegsziel ist. Netanyahu, ne, sagt es nach innen so, komplette Zerschlagung der kompletten Hamas, dass die nicht aufhören werden, bevor nicht diese gesamte Hamas-Struktur zerstört ist und die im Gazastreifen einfach nicht mehr vorkommt.
Aber ich meine, es ist insofern jetzt vielleicht nicht mehr ganz so unglaublich unrealistisch wie bisher, dass tatsächlich was passiert, weil Israel dieses Kriegsziel, kann man sagen, zumindest nach einigen Beobachtern eigentlich erreicht hat. Also je nachdem, wie man das jetzt genau definiert, was das eigentlich heißt, Zerschlagung der Hamas. Aber Israel kontrolliert jetzt vollständig diese 14 Kilometer lange Pufferzone zwischen Ägypten und Gazastreifen zum Beispiel, die strategisch ja sehr wichtig ist. Zudem hat ja sogar US-Präsident Biden jetzt in seiner jüngsten Rede gesagt, dass nach seinem Kenntnisstand die Hamas derart zerstört ist, dass sie nicht mehr in der Lage wäre, sowas wie den Überfall am 7. Oktober nochmal zu machen.
Wobei man dann auch schon wieder die Sicherheitsberater von Netanyahu hört, die Nationalen, die sich äußern und die sagen, dass die Kämpfe in Gaza noch bis Ende des Jahres gehen werden, bis man wirklich alle Waffendepots gefunden, alle Tunnel gesprengt, alle Kämpfer unschädlich gemacht habe und so weiter.
Also ich weiß, das kann natürlich alles sein, aber für den ersten Schritt, 6 Wochen Waffenruhe, Phase 1, müsste das doch eigentlich reichen. Und was ist eigentlich, wenn das alles wirklich passiert, was man sich jetzt gerade nicht vorstellen kann? Also lass mal die Utopie sozusagen aufspannen. Also wenn eine Waffenruhe da ist, wenn die Kämpfe eingestellt werden.
Also du meinst sozusagen so nach Stufe 3, nach Phase 3 auch schon, ne? Also einige haben schon von so einer Schutztruppe geredet, sowas ähnliches wie eine UN-Blauhelm-Mission, die sich dann erstmal in den Gazastreifen stellt und dafür sorgt, dass die Kämpfe nicht wieder aufbranden, wo dann Soldaten aus Ägypten dabei sind, aus Katar. Außenministerin Baerbock hat sogar schon gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, dass deutsche Soldaten auch daran beteiligt sein könnten und dass man so erstmal versucht, Frieden und Stabilität dann in diesen Gazastreifen zu kriegen.
Das ist aber wirklich alles noch Spekulationen, ne? Beziehungsweise sind nur Gedankenspiele erstmal, solange es keine belastbare Waffenruhe eben gibt und keine beidseitige Absicht, die auch durchzusetzen, durchzuhalten, sind das ja alles nur theoretische Überlegungen, was dahinter ist.
Zumal es in der israelischen Regierung so viel Streit gibt über alles Mögliche, was die israelische Rolle in Gaza angeht. Wir haben da teilweise schon über die Zusammensetzung des Kabinetts vorhin gesprochen. Da gibt es Teile der israelischen Regierung, die sind dafür, den Gazastreifen mit Israelis zu besiedeln. Was jede Zwei-Staaten-Lösung also nicht nur komplett unmöglich macht, sondern was auch wirklich verachtend allen palästinensischen Interessen gegenüber ist und allen Verträgen und Verhandlungen und Abkommen der letzten 60 Jahre gegenüber. Also als hätte es das alles nie gegeben und als wäre die Lösung, den Gazastreifen einfach auch Israel zuzuschlagen, so eine ganz gangbare und zack, haben wir das Problem so gelöst.
Also glauben das, denke ich, auch viele, die jetzt gegen Israel demonstrieren und den Völkermord vorwerfen, dass es Israel in diesem Krieg nicht um eine Antwort auf den brutalen Überfall der Hamas am 7. Oktober gehen würde, sondern dass sie das nur als Vorwand nehmen würden, ihr Territorium zu erweitern. Ne? Also dieses Narrativ existiert ja, was sie eh schon immer vorgehabt hätten und so weiter und so weiter. Ne?
Also ich persönlich verstehe, wie man so oberflächlich betrachtet vielleicht auf diesen Gedanken kommen kann, aber so eine Argumentation ignoriert ja A komplett, dass die Hamas den aktuellen Krieg angefangen hat mit dem Überfall und dem Massaker am 7. Oktober und B, also dass die politische Gemengelage in Israel, du hast es ja auch erzählt, sehr heterogen ist. Ne? Also es gibt auch eine große liberale Bevölkerungsschicht, die von jedem Krieg und Co. eigentlich schon längst die Schnauze voll hatte, die jetzt nach dem Überfall natürlich sehr zusammengerückt ist, ne, das ganze Land und das Verständnis für so kompromisslose Kriegshandlungen wurden in Anbetracht des Schreckens dann wieder größer, ja. Aber was ich sagen will, ist, dass es die eine politische Ausrichtung in Israel ja gar nicht gibt. Und da wird alle paar Jahre gewählt. Da waren schon alle möglichen Lager an der Macht mit verschiedensten Ideen. Nur, dass es in den letzten Jahren eben eher die Konservativen bis Nationalkonservativen waren und sind. Aber das muss ja in einer Demokratie auch nicht für immer so bleiben. Die können ja auch irgendwann wieder abgewählt werden. Dann gibt es eine ganz andere Politik.
So, wo wir gerade bei den ja doch komplexen politischen Verhältnissen in Israel sind, lass uns nochmal über diesen Rücktritt von Benny Gantz, vom Oppositionsführer eigentlich reden, aus diesem gemeinsamen Kriegskabinett, was ja so lagerübergreifend sein sollte.
Also der hat dieses lagerübergreifende Kabinett verlassen, weil er gesagt hat, Netanjahu hätte überhaupt keinen Plan dafür, wie es nach dem Krieg in Gaza weitergehen könnte.
Also der Gantz war ja sozusagen, der ist ja auch mal Militärchef gewesen, war militärischer Berater innerhalb dieser Notstandsregierung, muss man ja sagen, also Minister ohne spezielles Ressort.
Genau, und die Motive von Gantz, der ja, du hast es gesagt, eigentlich in der Opposition ist und war, sei mal dahingestellt, das mag tatsächlich rein inhaltlich begründet sein, mag auch machtpolitisch begründet sein, denn er hat ja zusammen mit seinem Rücktritt gleich Neuwahlen gefordert, wie auch immer. Tatsache ist auf jeden Fall, dass er recht hat, dass es von Netanjahu und seiner Regierung überhaupt kein Konzept, keine Vorlage gibt, wie ein progressives Nachkriegsszenario im Gazastreifen aussehen könnte. Gibt es nicht.
Also Benny Gantz hatte ja gefordert, dass Gaza auf jeden Fall zivil regiert werden muss. Also auf keinen Fall von der Hamas oder was von der Hamas dann noch übrig ist. Das ist klar, aber auch nicht von der palästinensischen Autonomiebehörde, also Mahmoud Abbas, die ja das Westjordanland regiert.
Ja, oder weiß ich nicht, sowas Ähnliches vielleicht wie regiert, oder? So schwach, wie sie da sind. Es gibt Umfragen, nach denen 80% der Palästinenser mittlerweile den Rücktritt von Abbas fordern.
Aber also ich meine, wie willst du auch ein Land regieren, was zu guten Teilen besetzt ist und wo du nur auseinandergerissene Teile gewissermaßen kontrollieren kannst, ja?
Wie auch immer. Also, dass es eine Nachkriegsordnung in Gaza unter Kontrolle von Abbas und der palästinensischen Autonomiebehörde geben wird, ist jedenfalls aus israelischer Sicht offenbar relativ unwahrscheinlich. Das hatte Gantz zum Beispiel die Idee, da ist er aber auch nicht der Einzige. In derselben Umfrage, die ich übrigens in der Taz gelesen habe, können sich auch nur 11% der Palästinenser vorstellen, dass Gaza von Abbas geführt wird. Diese Umfrage ist vom März und da waren immer noch im März mehr als die Hälfte der Befragten in allen palästinensischen Gebieten zusammen dafür, dass die Hamas auch nach Kriegsende weiter den Gazastreifen kontrollieren soll. Dabei hat der neue Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde ja schon gesagt, dass sie gut vorbereitet seien auf eine Zeit nach dem Krieg und bereit, Palästina in eine neue Zukunft zu führen, womit, denke ich, die Zwei-Staaten-Lösung gemeint ist. Also es ist auch gar nicht so klar, mit wem soll man da überhaupt verhandeln, wer ist da überhaupt Ansprechpartner? Und der dazu, Palästinenser. Und
dazu hat Netanjahu schon mehrfach gesagt, dass er gar keinen palästinensischen Staat will. Also solange in Israel diese Hardliner an der Regierung sind, kann man sich schwer vorstellen, dass da irgendwie Bewegung reinkommt. Und im Gazastreifen genauso. Also ich will jetzt nicht eine islamistische Terrororganisation, die seit vielen Jahren freie Wahlen ja auch verhindert, gleichsetzen mit einer demokratisch gewählten und auch wieder abwählbaren Regierung wie in Israel.
Sagen, demokratisch aber, gewählt, ja.
Aber man kann schon auf den Gedanken kommen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung irgendwie sehr unwahrscheinlich für beide Seiten den Verlust ihrer Macht bedeuten würde und dadurch irgendwie unwahrscheinlich wird, gerade bei den Konstellationen.
Wobei Israel da auch nicht alleine auf der Welt ist, so US-Präsident Biden zum Beispiel, das wird ja immer deutlicher, weil er mittlerweile immer stärker betont, dass er mit dieser Regierung in Israel bzw. mit ihrem Gebaren überhaupt gar nicht einverstanden ist. Also wie gesagt, da ist Israel auch nicht alleine auf der Welt.
Das waren die News Junkies für heute. Morgen kommt wieder eine Folge und liegt wie immer unter anderem in der ARD Audiothek. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder
und sagen Tschüss, bis morgen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.